hier ausspricht, nicht gegen Hiob anwendet, sondern für ihn. Ein ganz interessanter Aspekt. Wir können etwas Wahres sagen, das können wir gegen jemanden verwenden oder für ihn verwenden. Ich erinnere euch mal an das Wort, was wir im Neuen Testament haben, ermuntern, ermahnen, trösten. Das ist das gleiche griechische Wort. Das kann auf den einen so wirken, auf den anderen so. Wir haben oft unterschiedliche Wirkungsweisen. Und wie es wirkt, das können wir schon auch beeinflussen. Elihu unterstellt Hiob nichts. Die Freunde haben gesagt, du musst Sünde haben, aber Elihu unterstellt ihm nichts. Elihu rügt Hiob für das, was er gesagt hat. Er führt das an. Und auch das, was er getan hat. Und er schont auch nicht, er schmeichelt nicht. Und da können wir eine Anwendung auf uns ziehen und von Elihu lernen. Wenn wir jetzt in der Situation gewesen wären, die drei Freunde haben geredet, wir sitzen daneben, haben das jetzt alles mitgekriegt. Und wir wären dieser Elihu. Wie hätten wir reagiert? Menschlich? Nett? Wir hätten gesagt, jetzt sind diese drei, die sind unmöglich. Ja, jetzt muss ich doch mal Hiob die Hand auf die Schulter legen und sagen, Hiob, ich stehe zu dir. Oder? Ja, so eine typische Reaktion für uns. Ausgleichende Gerechtigkeit nennen wir das vielleicht noch. Ja? Und sagen, okay, jetzt sind alle, die drei sind gegen ihn, jetzt bin ich mal für ihn. Manchmal sind wir so. Aber Elihu tut es nicht. Elihu ist immer in dem, was er sagt, wahr. Er schmeichelt Hiob nicht. Elihu wird die Reden Hiobs beantworten, was seine Freunde nicht getan haben. Elihu ist ein Vorbild für uns, wenn wir seelsorgerisch tätig sind. Was macht er? Er hört gut zu. Er hat jetzt viele Kapitel zugehört. Ihr habt auch gut zugehört übrigens. Aber Elihu auch. Elihu hat zugehört und erst dann gibt er Antwort. In Sprüche 15, Vers 28 lesen wir, das Herz des Gerechten überlegt, um zu antworten, aber der Mund der Gottlosen sprudelt Bosheiten hervor. Das ist also ein Kennzeichen eines Gerechten, überlegen und dann erst antworten. Sprüche 18, Vers 13, wer Antwort gibt, bevor er anhört, dem ist es Narrheit und Schande. Haben die Freunde das nicht getan? Die Hauptaussage von Elihu ist, Hiob, Gott will reden und Gott will zu dir reden. Die ganze Zeit hatte Hiob geredet und seine Freunde. Aber Gott will jetzt reden. Hiob, Gott will reden und nicht um dich zu verdammen, sondern zu deinem Heil. Und das werden wir jetzt feststellen. In Kapitel 32 gibt Elihu eine Einleitung über das, was er jetzt sagen wird. Und Elihus Zorn entbrennt gegen Hiob, lesen wir. Da denken wir erst, oh, das ist ja jetzt fast wie Zophar, ne? Der sich innerlich erregt. Elihu entbrennt gegen Hiob, weil es Hiob wichtig war, vor seinen Freunden gerecht dazustehen. Und es war Hiob wichtiger, dass er gerecht dasteht, als dass Gott gerecht dasteht. Es war Hiob klar, wie seine Freunde urteilen in diesem Tun-Ergehen-Zusammenhang. Ja? Du tust was Ungerechtes, Gott straft dich. Das hat er ja mitgekriegt. Aber anstatt, dass er Gott rechtfertigt und sagt, Gott tut ja kein Unrecht, ja, rechtfertigt er sich selbst und sagt, ich bin gerecht. Damit zwingt er seine Freunde, sich zu entscheiden. Er zwingt seine Freunde zu entscheiden, entweder lügt Hiob und ist gar nicht gerecht, dann geschieht ihm das Recht, was jetzt passiert. Oder Hiob ist wirklich gerecht, dann ist Gott ungerecht. Also Elihu hat das gemerkt. Ja. Da können wir manchmal sehen, wie wir Leute auch in Diskussionen in eine Ecke drängen können, zu einem Verhalten bringen können, was wirklich Gott verunehrt. Und Gott tadelt das nachher. Sie müssen opfern. Aber Elihus Zorn entbrennt auch gegen die Freunde, weil die Freunde Hiob nur aufgrund von Vermutungen verurteilen. In Kapitel 32, wo wir jetzt sind, ich muss das mal hier aufschlagen, damit wir auch gleich uns zurechtfinden. In Kapitel 32 von Vers 6 bis 22 begründet er nochmal sein Eingreifen. In Vers 18, denn voll bin ich von Worten, der Geist meines Innern drängt mich. Schon mal interessant, es ist sein Geist, der ihn drängt. Ja, das ist schon mal nicht so schlecht. Und in Vers 21 sagt er, dass er unparteiisch sein möchte. Da ich dass ich nur ja für niemand Partei nehme und keinem Menschen werde ich schmeicheln. Wieder Anwendung auf uns. Lasst uns immer, auch wenn wir Streit unter Brüdern haben, daran denken, wir sind ganz schnell geneigt, parteiisch zu sein. Ganz schnell. Und er möchte das nicht. Er möchte auch keinem schmeicheln. Eine Gefahr, die wir alle immer haben. Wir kommen zu Kapitel 33. Da spricht er jetzt Hiob an und uns fällt auf, dass er Hiob mit Namen anspricht. Die Freunde haben das nie getan. Interessant, oder? Was ist das für ein Gespräch? Sie sitzen da und die Freunde sagen allgemeine Dinge, sie meinen das an Hiob, sie sagen es aber nicht. Und Elihu spricht Hiob direkt an. Das können wir übrigens mal lernen für Kommunikation. Sehr wichtig, ja, wenn du jemanden mit Namen ansprichst und ihm etwas sagst, überlegst du dir viel genauer, was du sagst. Und das Wort Mann sollte, Mann könnte, könnt ihr aus eurem Wortschatz streichen. Das ist alles Blödsinn. Ja. Es gibt den Mann nämlich nicht, den man da immer nennt. Kapitel 33 spricht Elihu davon, eben, also er spricht Hiob mit Namen an und er zitiert Hiob jetzt und seine Worte. Vers 12 bis Vers 13, siehe, darin hast du nicht recht. Also er sagt vorher, was Hiob gesagt hat und dann sagt er im Vers 12, siehe, darin hast du nicht recht, antworte ich dir, denn Gott ist erhabener als ein Mensch. Warum hast du gegen ihn gehadert? Also es sind einmal seine Worte und auch sein Verhalten, aber Elihu beurteilt das, was wirklich gesagt wurde und keine Vermutung. Weiter geht es dann in Kapitel 33 noch ab Vers 14 bis Vers 18, wie Gott zu Menschen redet. Elihu sagt, Hiob, Gott möchte zu dir reden. Und er tut das auf verschiedene Art und Weise. Und so redet er übrigens zu allen Menschen. Und interessant, der erste Aspekt, den wir hier finden, ist, dass Gott im Traum, im Nachtgesicht zu Menschen redet. Wo redet Gott zu uns, wenn wir im Bett liegen? Ist euch das schon mal bewusst geworden? Ich finde das total spannend. Er verkündigt uns nicht das Evangelium im Bett, ja, also im Traum. Aber er redet zu uns und er rüttelt uns auf, die Menschen im Allgemeinen. Er spricht zu Gott auch in einer Umgebung, in der wir uns wohlfühlen. Denn wo ist es schöner als im Bett? Ist das so, oder? Und Gott redet und gibt uns Gutes. Er gibt uns Gutes und so redet er zu uns. Mit guten Dingen. Das beschreibt Elihu hier. Gott ist gut und wir denken an Paulus, der in Römer 2, Vers 4 sagt, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Hiob, Gott redet zu dir. In guten Zeiten hat er schon zu dir geredet. Und er will dich zu ihm bringen, zu Gott selbst. Hören wir das Reden Gottes in den guten Dingen überhaupt? Hören wir das noch oder ist das alles selbstverständlich? Dann ab Vers 19 bis Vers 22, ich bin immer noch in Kapitel 33, sagt er, dass Gott zu Menschen redet durch Züchtigung. Das ist das zweite Reden, wie Gott zu Menschen redet. Er redet durch Leid. Hiob, hörst du, Gott redet zu dir jetzt durch Leid. Und vielleicht redet er auch mal zu uns durch Leid. Vielleicht redet er auch zu dem Ungläubigen durch Leid. Gott redet zu den Menschen. Ab Vers 23 bis zum Ende des Kapitels sagt er dann, dass Gott durch einen Boten redet. Die dritte Art zu reden. Und dieser Bote zeichnet sich dadurch aus, dass er Erbarmen und Erlösung verheißt. Maleachi 3, Vers 1, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Gott redet durch einen Menschen. Und wie hat Gott zu uns geredet? Hebräer 1, im Sohn. Es sind immer wieder diese Parallelen, ja, wo wir sagen, wir finden auch Christus im Buch Hiob immer wieder. In Kapitel 34 stellt Elihu uns vor, dass Gott gerecht ist. Die ersten vier Verse ruft Elihu nochmal Hiob an und auch die Freunde. Er weist Hiobs Worte wieder zurück, die er gesagt hat, und er sagt, Gott regiert in vollkommener Gerechtigkeit. Wir lesen Vers 12. Ja, wirklich, Gott handelt nicht gottlos und der Allmächtige beugt nicht das Recht. Das ist doch klar, oder? Ist das wirklich klar? Ist uns das auch klar, dass Gott nicht gottlos handelt? Sagen wir, ja, logisch, ne? Ja, so logisch ist das gar nicht. Wenn ihr mal Allah euch anschaut, wie die Moslems Allah betrachten, dann sagen sie, ja, Allah ist allmächtig, er kann alles, er kann auch lügen. Aber unser Gott handelt nicht gottlos. Unser Gott handelt gerecht. Ist das nicht gut? Eigentlich müsst ihr uns das jetzt sofort zum Gebet bringen, oder? Wir haben einen guten Gott, der gerecht ist und auch gerecht handelt. Und der nicht ein Despot ist, denn wenn jemand allmächtig ist und das Gesetz selber für sich nicht in Anspruch nimmt, was er selber hat, dann ist das ein Despot. Aber Gott ist kein Despot. Gott ist berechenbar, weil er gerecht ist. Und das sagt Elihu hier zu Hiob. Das ist eine Grundwahrheit, die müssen wir uns merken. Gott handelt nicht gottlos und der Allmächtige beugt nicht das Recht, obwohl er es könnte. Aber er tut es nicht. Und im Prinzip hatte Hiob das ja gesagt. Ne? Ich bin gerecht, Gott ist ungerecht gegen mich, also er beugt mein eigenes Recht. Und Elihu widerlegt das. Von Vers 13 bis Vers 15 sagt er, Gott tut uns Gutes, ohne dass er es uns schuldet. Wir lesen mal diese drei Verse, 13 bis 15. Wer hat ihm die Erde anvertraut? Ja, wer hat denn Gott eigentlich die Erde anvertraut? Das ist doch eine spannende Frage, ne? Wer hat zu Gott gesagt, diese Erde hier, verwalte die mal für mich? Ja, keiner. Weil Gott sie selber gemacht hat. Wenn wir heute jemanden einen Auftrag geben und sagen, du putzt jetzt gleich mein Auto, dann kann ich danach kontrollieren, ob du es richtig gemacht hast. Und wenn du es nicht richtig gemacht hast, dann kann ich sagen, du putzt nochmal, ne? So. Aber das können wir zu Gott gar nicht sagen, weil wir ihm das ja nicht anvertraut haben und es keiner ihm anvertraut hat. Wir können Gott nicht danach fragen. Und wer hat den ganzen Erdkreis gegründet? Wenn er sein Herz nur auf sich selbst richtete, seinen Geist und seinen Odem an sich zurückzöge, so würde alles Fleisch insgesamt verscheiden und der Mensch zum Staub zurückkehren. Wenn Gott jetzt mal sein Gutes weglässt und einfach sich abwendet, dann vergehen wir. Gott tut uns Gutes, aber es ist uns nicht schuldig. Gott regiert mit vollkommenem Wissen, lernen wir dann in den Versen 16 bis 30. Wir lesen Vers 23 beispielhaft. Denn er braucht nicht lange auf einen Menschen Acht zu geben, damit er vor Gott ins Gericht komme. Was sagt er hier? Er sagt, wenn ihr jemand vor Gericht bringen wollt, dann müsst ihr Beweise sammeln und müsst Indizien zusammentragen. Das braucht Gott alles nicht. Er weiß es sowieso alles. Er hat vollkommenes Wissen über alles. Und so stellt Elihu Gott dar. Dann Vers 31 bis zum Ende zeigt Elihu auf, dass nicht Hiob die Maßstäbe setzt, sondern Gott. Wir lesen Vers 33. Soll er es nach deinem Sinn vergelten? Hiob, nach deinem Sinn soll Gott vergelten? Sollte Gott unsere Vorstellung von Recht und Gerechtigkeit teilen oder sich denen unterwerfen? Nein, wir haben es auch heute Morgen gesehen, Gott handelt nach seinen Maßstäben. Nicht nach unseren Maßstäben von Gerechtigkeit, sondern nach seinen, die vollkommen sind. Hiob, du hast Gott hinterfragt, aber hinterfragst du dich eigentlich auch selbst? Vers 37, denn er fügt seiner Sünde Übertretung hinzu, klatscht unter uns in die Hände und mehrt seine Worte gegen Gott. Hiob, du hast es übertrieben. Du hast zu viel gegen Gott geredet. Kapitel 35. Da beschreibt uns Elihu, dass Gott souverän ist. Vers 1 bis 4 ruft nochmal Elihu die ungebührenden Worte Hiobs in Erinnerung. Er hatte eben über seine eigene Gerechtigkeit gesprochen. Hiob hatte gesagt, meine Gerechtigkeit ist größer als diejenige Gottes. Und Elihu sagt dann in den Versen 5 bis 8, wir können Gott nichts geben und auch nichts nehmen. Ist uns das bewusst, dass es Gott, also ich sag mal, nicht tangiert, ist vielleicht falsch, aber nicht beeinflusst in seiner Seligkeit, ob wir gerecht sind oder nicht? Finde ich einen ganz interessanten Gedanken. Ja, 1. Timotheus 1, Vers 11 spricht Paulus von dem seligen Gott. Gott ist in sich selbst selig. Er braucht uns nicht. Er braucht unsere Gerechtigkeit, unsere Ungerechtigkeit nicht. Es beeinflusst ihn nicht. Aber, und das sagt Elihu auch, es beeinflusst uns. Wenn wir gerecht leben, beeinflusst das uns und andere. Aber Gott beeinflusst das nicht. Jeremia 7, Vers 19, kränken Sie mich, spricht der Herr, nicht vielmehr sich selbst zur Beschämung Ihres Angesichts? Also Gott sagt, ihr wollt hier gegen mich irgendwie, das könnt ihr gar nicht, ihr könnt mich nicht beeinflussen, aber euch selbst könnt ihr damit schaden. Sprüche 8, Vers 36, wer aber an mir sündigt, tut seiner Seele Gewalt an. Wenn wir gegen Gott sündigen, schaden wir uns. Sprüche 9, Vers 12, wenn du weise bist, so bist du weise für dich und spottest du, so wirst du allein es tragen. Das, was wir tun, hat zuerst Bezug auf uns selbst, schadet uns selbst, nützt uns selbst. Ab Vers 9 bis Vers 16 zeigt uns Elihu, dass Gott nicht unser Wünscheerfüller ist. Das ist auch eine ganz wichtige Sache und die Verse, also das, was er sagt, das ist so wichtig, ja. Wir sagen, wir rufen Gott an im Leid, er soll uns helfen, er soll uns frei machen von diesem Leid, aber wir möchten nicht für ihn frei sein, wir möchten für uns frei sein. Und Elihu sagt, es geht nicht. Gott ist nicht Sklave deiner Wünsche. Sprüche 1, Vers 24, weil ich gerufen habe und ihr euch geweigert habt, meine Hand ausgestreckt habe und niemand zugehört hat und ihr all meinen Rat verworfen und meine Zucht nicht gewollt habt, so werde auch ich bei eurem Unglück lachen, werde spotten, wenn der Schrecken über euch kommt, wenn der Schrecken über euch kommt wie ein Unwetter und euer Unglück hereinbricht wie ein Sturm. Wenn Bedrängnis und Angst über euch kommen, dann werden sie zu mir rufen und ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und mich nicht finden, weil sie Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt, nicht eingewilligt haben in meinen Rat, verschmäht haben all meine Zucht. Elihu verbindet dann in den Versen 9 bis 10, die können wir noch einmal lesen, da macht er ihnen ihr Tun kund und ihre Übertretungen, dass sie sich trotzig gebärdeten und eröffnet ihr Ohr der Zucht und spricht, dass sie vom Frevel umkehren sollen. Ja, Gott möchte Umkehr zu ihm. Er spricht zu den Menschen. Gott will reden, aber Hiob, du redest ja selbst die ganze Zeit. Kapitel 36. Gott, ja.
War das mit dem Elihu jetzt richtig, dass er, was er da sagt, also nicht nur allgemein richtig, sondern auch in der Situation richtig, oder?
Ja, absolut.
Würdest du so einschätzen?
Ja. Also wir werden auch am Ende noch das zusammenfassen, ja. Da wird das nochmal sehr deutlich. Ja.
Genau, auch das schon im vor 35. Also die Reden an sich, das ist schon in Weisheit gesprochen und auch richtig, wie er den Hiob ein...
Ja, unbedingt. Ja, okay. Unbedingt.
Danke. Ja. Vielleicht noch eine, wo jetzt gerade eine Unterbrechung da ist. Du hast vorhin gesagt, dass der Elihu den Hiob mit Namen anspricht.
Ja.
Wenn du einen Vers weitergehst, da findest du seine Haltung. Das finde ich so schön. In Vers 6, siehe, ich bin Gottes wie du, vom Ton abgegriffen bin auch ich. Siehe, mein Schrecken wird dich nicht ängstigen.
Ja, und stellt sich auf eine Stufe.
Nicht von oben herab, sondern ja. Horizontale Ebene und eine Demut spricht da aus ihm heraus. Das finde ich echt total.
Ja, dieses, wir sagen ja oft Gespräch auf Augenhöhe, ne? Das ist ja so eine Floskel, die wir oft im geschäftlichen Bereich verwenden. Aber Elihu macht es hier. Er begibt sich wirklich, er sagt, ich bin genauso wie du und wenn mich das trifft, ja, also das implizieren ja diese Worte, dass dann weiß ich auch nicht, wie es mir gehen würde, was ich dann da sagen würde. Ja. Also ich glaube, es ist auch gut, wenn wir so ein Gespräch haben, als seelsorgerisches Gespräch, dass wir dem anderen auch mitteilen, ich kann deine Not nicht teilen. Ja? Ich kenne deine Situation nicht wirklich und ich weiß nicht, wie ich mich in deiner Situation verhalten würde. Auch wenn wir etwas zu tadeln haben, zu Recht, wie Elihu das hier tut, Wenn er sagt, du hast Unrecht geredet, dann dürfen wir dem anderen nie unterstellen, das hätte ich an deiner Stelle nicht getan. Das wissen wir nicht. Kapitel 36 sagt Elihu, dass Gott Liebe ist. Er stellt Gott vor in den ersten 7 Versen. Er sagt, Gott ist zwar allmächtig, aber er verachtet niemanden. Das ist übrigens ein Prinzip, was wir in der Welt nicht finden. In der Welt ist es so, mächtige Leute verachten immer die Kleinen. Ich glaube, im Römischen Reich gab es einen Leitsatz, der hieß, der Adler kümmert sich nicht um die Fliege oder so. Also das ist so, was gehen mich denn die Kleinen an? Aber das macht Gott nicht. Obwohl er da an oberster Stelle steht und allmächtig ist, verachtet er niemanden. Vers 8 bis Vers 15, Gott will die Menschen aus der eigenen Not retten. Und ab Vers 16 bis 21 sagt der Hiob, verschließ dich doch jetzt Gottes Reden, ich höre ihm zu. Vers 22 bis 26, Gott will jetzt lehren, das ist dieser schöne Vers, wer ist ein Lehrer wie er? Ne? Wer ist ein Lehrer wie Gott? Gott will uns lehren, Gott ist ein Lehrer. Das ist gut, Gott ist nämlich der beste Lehrer und er will uns etwas lehren über sich selbst und über uns. Und wir denken an Johannes 15, Vers 15, wo der Herr Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut, aber ich habe euch Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Er will uns lehren von seinem Vater. Johannes 17, Vers 3, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ja, Gott will uns Erkenntnis seiner selbst und seiner Wege lehren. Von Vers 37 an in Kapitel 36 spricht Elihu über die Schöpfung, dass sie Gottes Macht und Weisheit offenbart. Und wir fragen uns, wie können wir das Wort ergreifen gegen diesen Gott, dessen Macht und Weisheit wir täglich sehen und doch nicht verstehen. Es hat ein Bruder gesagt, ab Vers 27 fängt Elihu an, über das Wetter zu reden. Ja? Also das machen wir ja auch ganz gerne. Ja? Aber es ist eigentlich interessant, dass er über das Wetter redet, weil da redet er jetzt die ganze Zeit dann davon, redet ganz viel über das Wetter und dann kommt Gott im Wetter. Ja? Und das Spannende ist, dass wir alle uns ganz, ganz viel mit dem Wetter beschäftigen. Und das ist das, was wir überhaupt nicht beeinflussen können. Aber wir reden da ständig drüber. Und wir können es überhaupt nicht beeinflussen. Wir erleben es jeden Tag, wir ärgern uns, wir freuen uns, wie auch immer. Und wir verstehen es auch überhaupt nicht. Wir verstehen nicht, wie Gott das macht. Mit den Winden und mit dem Unterdruck und Überdruck und Tornados. Und wir wissen das einfach, wir können das beobachten und beschreiben, zum Teil. Aber wir wissen es nicht und wir verstehen es nicht. Spannend, aber wir reden ganz viel drüber. Kapitel 37. Wir können das so überschreiben, Ohren, die hören, Augen, die sehen. Vers 14, nimm dies zu Ohren, Hiob, stehe und betrachte die Wunder Gottes. Hiob, hör auf Gott und sieh auf Gott. Das ist die Aussage, die Elihu in den ersten 14 Versen macht. Danach stellt er ihm Fragen von Vers 15 bis 24 und er sagt, weißt du, verstehst du, kannst du? Ähnlich wird Gott auch dann sprechen. Ja? Und was macht Elihu? Ich werde das jetzt mal hier weitermachen. Also Hiob hatte gesagt, Gott behandelt mich willkürlich wie einen Feind. Wir haben das gelesen, er hat sich mit zur Zielscheibe gesetzt. Und Elihu sagt, wir dürfen das Tun Gottes nicht beurteilen. Dann sagt Hiob, Gott hat mir mein Recht entzogen. Und Elihu sagt, der Allmächtige beugt das Recht nicht. Gott handelt nicht gottlos. Eine ganz wichtige Aussage. Hiob hatte gesagt, meine Gerechtigkeit ist größer als die Gottes. Und Elihu hat gesagt, wir leben von der Güte Gottes. Obwohl er sie uns nicht schuldet. Und daher gebührt uns Demut. Ja, das Leid der Gerechten, das Thema dieses Buchs. Was hatte Satan gesagt? Er hat gesagt, wenn Leid kommt, führt das zum Lossagen von Gott. Was haben die Freunde gesagt? Leid ist eine Strafe für Sünde. Hiob hat gesagt, Leid ist eigentlich für die Gottlosen bestimmt. Später sagt er dann, Leid dient der Läuterung. Und Elihu sagt, nein, Leid dient der Ziehung zu Gott. Ich habe absichtlich das R, Ziehung des R in Klammern gesetzt. Weil Leid, auch wenn wir es erleben, soll uns zu Gott ziehen. Und da könnt ihr jeden fragen, der gottesfürchtig durch Leid gegangen ist. Der wird immer sagen, in dieser Zeit habe ich Gott kennengelernt. Die meisten würden sagen, ich brauche das Leid nicht nochmal. Ja. Das ist wohl so. Aber die Gotteserkenntnis in dieser Zeit möchte ich nicht missen. Und da möchte ich noch mal kurz was zu sagen, weil oft kommt das so rüber, der spricht hier über Hiob und hat selber noch nichts erlebt. Ich glaube, das ist auch nicht notwendig. Also ich glaube nicht, dass man schweres Leid erfahren haben muss, um darüber zu sprechen. Also nicht über Leid zu sprechen, sondern über das Buch Hiob zu sprechen. Weil der Grundsatz auch in kleinem Leid gleich ist. Ja. Der Grundsatz bleibt der gleiche. In Zeiten der Not lernen wir Gott kennen, wenn wir Gott hören. Wenn wir Gott zuhören. Und da kann die Not auch klein sein. Und die erlebte Not, die ich in meinem Leben habe, ist momentan die schwerste, die ich erlebe. Ja. Der eine hat furchtbar zu tun mit der Männergrippe und der andere kann eine schwere Krankheit haben und für den ist das nicht so schlimm. Ja. Jedes Leid, was ich selber erlebe, ist in diesem Moment für mich das Schwerste. Einfach mal so als Zwischendurchbemerkung. Also nochmal kurz Elihu zusammengefasst, er hört allen gut zu, er bezieht sich auf sie, er redet Hiob mit Namen an, er redet unparteiisch, er schmeichelt nicht, er beurteilt das, was wirklich gesagt wurde, er unterstellt nichts und das ist das Entscheidende, er führt Hiob in die Gegenwart Gottes. Und natürlich sofort kommt uns wieder eine Parallele in den Sinn, ne? Denn es ist aus dem ersten Petrusbrief, glaube ich, ne? Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Elihu bringt Hiob in die Gegenwart Gottes. Er bereitet das sozusagen vor. Ja? Er redet über das Wetter und Gott spricht aus dem Sturm. Und das ist jetzt das Schönste. Ich muss mich schon wieder beeilen. Aber möge Gott doch reden. Das hatte Hiob doch gefordert. Er hatte doch gesagt, möge Gott doch reden. Und jetzt redet Gott. Kapitel 38. Ich nehme ein Beispielvers. Welches ist der Weg zur Wohnung des Lichts und die Finsternis, wo ist ihre Stätte? Könnt ihr eine Antwort drauf geben? Nö. Dass du sie zu ihrer Grenze hinbringen könntest und dass du die Pfade zu ihrem Haus kenntest. Du weißt es ja, denn damals wurdest du geboren und die Zahl deiner Tage ist groß. Hiob, du warst doch dabei, ne? Du weißt doch, wie das alles ist. Man hat fast das Gefühl, Gott lächelt ein wenig dabei, wie er das sagt, ja. Was macht Gott in Kapitel 38? Also, ich habe das Kapitel auch wieder unterteilt. Ich mache das mal zuerst. Er spricht über die unbelebte Schöpfung, also über das Wetter und so weiter. Wir werden das gleich noch hören. In den ersten 7 Versen sagt er, wer bist du und wo warst du? Und überall muss Hiob sagen, keine Ahnung. Also, er zeigt Hiob schon ziemlich deutlich, wo sein Platz ist. Verse 8 bis 11 spricht Gott darüber, dass er das Meer bändigt. 12 bis 15, dass Gott jeden Morgen Licht werden lässt. Hiob, hast du je einen Morgen geboten? Nicht so schön, ja? Also, es wird jeden Morgen hell und wir nehmen das als selbstverständlich. Aber das macht Gott. Gott macht das, dass das hell wird und wir können da gar nichts dran ändern. Ja, wir können nämlich nicht sagen, es soll jetzt hell werden. Das funktioniert nicht. Könnt ihr morgen früh ausprobieren. Macht es um 5 Uhr morgens, es wird nicht funktionieren. Verse 16 bis 18, er spricht da über die Dimensionen der Erde, die Weite der Erde und die Tiefe des Meeres. Vers 19 bis 21, woher kommt das Licht? Ja, woher kommt das Licht? Also es ist immer noch nicht so ganz klar, was Licht überhaupt ist. Ja, wir beobachten das und man spricht über Wellen und über Korpuskel und was nicht alles, aber es ist immer noch nicht klar, was Licht wirklich ist, geschweige denn, woher es kommt. Wir können das nicht sagen. Dann 22 bis 30, wer macht eigentlich das Wetter? 31 bis 33, er lenkt die Sterne und hält das All in seiner Hand. Vers 34 bis 38, Gottes Macht lenkt Wolken, Regen und Blitz. Und hier nochmal ein kurzer Einschub. Wenn ihr das lest mit dem Blitz, dann würde man denken, seine Hand ist, wir müssen das doch lesen. Und wo war das? 38, Vers 34. Nee, Entschuldigung.
35?
Nee. Das muss ja Kapitel 38 sein und das sind die Hände. Nee. Egal, wir kommen da noch zu, bestimmt. Und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Könnt ihr es zu Hause mal suchen. Es ist interessant, wie das Verhältnis vom Blitz zur Hand ist. Ja? Also könnt ihr mal nachschauen. Muss ja auch nicht alles vortragen. Gott zeigt also in diesem Kapitel seine Schöpferherrlichkeit. Er stellt Fragen, die Hiob überhaupt nicht beantworten kann. Gott stellt seine Allmacht vor, aber er stellt auch seine Weisheit vor. Warum? Also wenn wir uns heute fragen, wie ist das alles so perfekt gemacht? Ja? Also wie hat Gott, als er sich das alles überlegt hat, so, denke ich, das muss ihm richtig Spaß gemacht haben. Ja? Also das alles so zu bauen, diese Natur und die Naturgewalten. Und er sagt, Hiob, hast du eigentlich Antworten auf meine vielen Fragen, die ich dir jetzt stelle? Und die Frage, die dahinter steht, ist, Hiob, wer bist du? Und wer bin ich? Und wenn wir dieses Kapitel, und ich empfehle euch das sehr, lest, also wenn ihr nichts nacharbeitet, aber dann lest die 38, 39, die Kapitel. Und lasst euch beeindrucken von der Schöpferherrlichkeit unseres Gottes. Ja, und dann merken wir, wo Gott steht und wo wir stehen. Ich springe jetzt weiter, weil wir einfach auch ein Zeitproblem haben. Das ist noch Kapitel 38, aber ich sortiere immer 38, 39, 39 als die belebte Schöpfung. Und ich nehme diesen Beispielvers. Erjagst du der Löwen den Raub und stillst du die Gier der jungen Löwen, wenn sie in den Höhlen kauern, im Dickicht auf der Lauer sitzen? Hiob, machst du das? Und jetzt sagen wir, nee, Hiob macht das nicht, ne? Klar. Aber macht der Löwe das eigentlich selber? Wie viel wisst ihr eigentlich über Löwen? Also ich wusste über Löwen gar nichts, außer dass man im Zoo da immer lange steht und die sich nicht bewegen. So. Aber ich habe immer gedacht, wenn so ein Löwe eine Gazelle haben will, ne, dann springt das los und dann läuft das. Habe ich gedacht. Ist aber gar nicht so. Der Löwe ist ein sehr schlechter Jäger. Er braucht 60 Versuche im Schnitt, um ein Tier zu erlegen. Gott erjagt der Löwe in den Raub. Ich finde das spannend. Und wenn ihr euch diese Tiere durchgeht, ich empfehle euch das, es ist eine große Freude, ja. Wenn ihr diese Tiere durchgeht, was Gott sich dabei gedacht hat, wir werden gleich, ich wollte schon sagen, spaßeshalber, aber wenn wir uns den Strauß angucken, dann kriegen wir echtes Lachen, ja. Was hat Gott sich dabei gedacht? Das ist unglaublich. Aber es geht gar nicht um den Raub der Löwen, sondern es geht um die jungen Löwen. Fällt uns das auf? Gott kümmert sich um die jungen Löwen, weil die sitzen, die haben Hunger, die können doch nicht selber jagen. Das sind ja so possierliche Tierchen, die wir gerne auf den Arm nehmen wollen. Aber die kauern in den Höhlen oder im Dickicht. Und Gott macht das. Gott kümmert sich um die kleinen Löwenbabys. Ist euch das klar? Ich finde das großartig. Im nächsten Vers kümmert er sich um die schreienden Raben. Und wir sprechen von Rabeneltern, aber wissen, also ich weiß nicht, ihr wart wahrscheinlich alle, ich habe Bio-Leistungskurs gehabt, ich habe nie aufgepasst. Aber die Raben, wir sagen immer Rabeneltern, ja, weil die Raben so fürchterlich schreien, die im Nest sitzen. Aber wisst ihr, wie alt die schon sind, die da im Nest sitzen? Die werden immer größer und die bleiben einfach da. Weil die nämlich total bequem sind. Und die Eltern fliegen wie bescheuert hin und her und suchen den Nahrung, damit die satt werden. Und Gott sagt, das Krächzen der Raben, was sagt er dazu? Kapitel 38, Vers 41, wenn seine Jungen zu Gott schreien. Also das ist nicht schön anzuhören, wenn Raben krächzen. Und Gott sagt, sie rufen zu mir. Und die Eltern irren umher und die Jungen irren umher ohne Nahrung, weil die sitzen ja da in ihrem Nest. Ja? Das sind Nesthocker. Und jetzt merkt ihr was, wir waren gerade bei Löwenbabys. Und jetzt sind wir bei Nesthockern. Merkt ihr die Entwicklung? Ja. Du kannst das Kapitel 39 oder Ende 38 bis 39 durchgehen und du findest eine Entwicklung des Menschen, ja, der immer älter wird und sich sein Leben verändert. Vielleicht lässt du eine Stufe aus. Ja, bei dir, du bist gerade im Bereich der Hirschkühe, glaube ich. Ja. Ja, und dann die Jungen werden geboren, ja, sie gehen fort und kehren nicht zurück. Das werden auch einige von euch bestätigen können. Ja, die Kinder gehen dann aus dem Haus und sind weg. Ja, bei uns kommen sie nochmal auf Besuch, so, ne? Aber an sich leben die jetzt ihr eigenes Leben. Und so kannst du das mal ganz auf dein praktisches Leben anwenden. Und interessant, wir können das auch auf unser geistliches Leben anwenden. Und ich empfehle euch das sehr. Es ist total spannend. Ja, was macht dein geistliches Leben aus? Erjagst du vielleicht für Kinder etwas? Machst du vielleicht Kinderarbeit? Möchte ich mal ganz praktisch werden. Ja, oder kümmerst du dich vielleicht um die Jugendlichen, die immer noch zu Hause rumhängen? Oder bist du vielleicht ein Wildesel? Wir kennen einen Wildesel, oder? Aus dem Neuen Testament, Paulus. Ja, es gibt noch mehr. Wildesel wird relativ häufig in der Bibel benutzt, der Begriff. Es gibt Esel und es gibt Wildesel. Ja. Hiob hatte ganz viele Esel. Aber Hiob hatte keinen Wildesel, weil den kannst du nicht bändigen. Und Gott sagt, Hiob, du hattest ganz viele Esel. Aber ich habe den Wildesel frei entsandt. Und du willst mit mir jetzt sprechen über meine Wege. Ich habe mir das überlegt, wir machen Esel und wir machen Wildesel. Wir machen Ochsen und wir machen Wildochsen. Und du möchtest den Wildochsen gerne hinter deinen Pflug spannen? Du hattest doch so und so viele Ochsen, können wir nachlesen, Kapitel 1. Aber den Wildochsen, den kriegst du nicht hinter deinem Pflug. Du möchtest das gerne, aber es geht nicht. Aber weißt du, Hiob, das habe ich mir ausgedacht, sagt Gott zu ihm, dass da so ein Wildochse ist, den du nicht zähmen kannst. Und jetzt kommen wir noch mal kurz zum Strauß, weil es so schön ist. Der Strauß, wir lesen das. Kapitel 39, Vers 13. Fröhlich schwingt sich der Flügel der Straußenhenne. Ist es des Storches Fittich und Gefieder? Habt ihr euch schon mal Straußengefieder angeguckt? Also ich gebe zu, ich wollte eigentlich gestern noch an der Straußenfarm vorbeifahren und euch so ein Staubwedel mitbringen vom Strauß. Müsst ihr, also ich muss jetzt einen kaufen, weil ich habe es meiner Frau erzählt. Der ist total fest. Ja? Also man hätte Angst, man zerkratzt was. Wenn du über deinen Autolack gehst, denkst du, das geht kaputt. Da passiert gar nichts. Ja? Der ist ganz hart, die Federn. Aber sie tun dem Lack nichts. Wer hat sich das ausgedacht? Aber vom Gefieder her ist er ja nicht so schön wie ein Storch. Ja? Ein Storch ist so schön. Der Strauß hat so ganz kurze Federn. Ja, der kann damit wirklich nicht fliegen. Also so richtig hilfreich ist das nicht. Er kann das auch nicht schön zeigen. Also ein Strauß ist auch nicht wirklich schön. So, und dann sagt er, denn sie überlässt ihre Eier der Erde und erwärmt sie auf dem Staub. Eine Straußin legt ungefähr 20 Eier, habe ich, das ist alles angelesenes Wissen, ne? Ich habe natürlich keine Ahnung von, aber 20 Eier, die sind ja so groß wie 24 Hühnereier, ne, der Inhalt. Das heißt, das ist schon ordentlich Material. So, und jetzt legt die 20 Eier und jetzt kommen die Nebenhennen und legen auch noch Eier drumrum. Dann hast du hinter so 70 bis 80 Eier da liegen und jetzt setzt sich die Henne da drauf und brütet die Haupthenne. Die anderen brüten nicht. Setzt sich also in die Mitte, wo ihre eigenen Eier liegen, logisch, ja, und brütet. So. Und in der Nacht brütet der Hahn. Warum? Der Hahn ist schwarz, die Henne ist grau. Ja. Wer hat sich das ausgedacht? Gott. Wunderbar. Ja, weil nachts sieht man schwarz ja nicht so gut. So, jetzt sitzen die da und brüten. Und Gott sagt ja, also eigentlich ist hier die Straußenhenne, ne, sagt nachher, ich habe keinen Verstand, ne? Die brütet 20 Eier und da liegen noch zig weitere drumherum, die brütet sie überhaupt nicht. Und vielleicht ist das so ein kleiner Hinweis auch auf die Kinder von Hiob, aber da möchte ich mir sehr vorsichtig sein. Und Gott sagt, das habe ich mir ausgedacht, ja? Weil da sind auch noch andere Tiere, die brauchen Eiweiß, so Schakale und so. Und die kommen dann an und verscheuchen den Strauß. Der Strauß läuft dann auf den Schakal zu und in der Zeit klaut sich ein anderer Schakal so ein Ei. Ja, und die fangen natürlich außen an, ja, die Eier zu klauen. Die klauen sich ja nicht die aus der Mitte. Wer hat sich das ausgedacht? Gott hat sich das ausgedacht. Ich finde das großartig. Er hat sich das alles ausgedacht, damit jetzt jedes, damit die anderen Tiere genug Eiweiß haben, können die sich da die Eier klauen, weil die Straußenhenne nur diese 20 Eier ausbrütet. Ich finde das großartig, wie Gott das macht. Und sie vergisst, dass ein Fuß sie zerdrücken und das Getier, das Fell, das sie zertreten kann, das interessiert sie gar nicht. Man denkt so, ja, sie kümmert sich überhaupt nicht um ihre Kinder. Sie behandelt ihre Kinder hart, als gehörten sie ihr nicht. Ihre Mühe ist umsonst, das kümmert sie nicht. Das interessiert sie überhaupt nicht, dass die ganzen anderen Eier nicht ausgebrütet werden. Ja? Und dann schlüpfen diese Jungen und davon überlebt auch nur ein ganz kleiner Anteil. Dafür werden die sehr alt und haben jedes Jahr Nachwuchs. Also Gott sagt, das, was da verloren geht, das gleiche ich dann durch die Zeit aus. Wunderbar. Gott macht das so. Denn Gott ließ sie die Weisheit vergessen und keinen Verstand teilte er ihr mit. Und wenn ihr euch den Kopf von so einem Straußen anguckt, dann wisst ihr auch, da, wo soll da noch Verstand sein? Ich meine, die Augen sind die größten Augen, die wir im Säugetierbereich, glaube ich, haben. Und dazwischen ist dann auch nichts mehr. Ne? Da ist wirklich, und wenn wir dann Obadja 1 lesen, dass kein Verstand ist, dann können wir davon, und jetzt denken wir daran, ja, denken wir mal an das Thema Abtreibung. Ja, da sagt Gott, bei den Straußen läuft das so. Ja. Keinen Verstand, habe ich hier mitgeteilt. Und wir Menschen verhalten uns wie Strauße. Ja, das einfach mal zu den Tieren. Also lest es euch durch, es ist schön. Wenn wir geistlich das nochmal kurz weiterdenken bis zum Ende, dann kommen wir ja zu den Habicht und dem Geier. Ja, der Habicht, der baut in der Höhe sein Nest, glaube ich, steht da. Sollen wir kurz gucken. Vers 26, schwingt sich der Habicht durch deinen Verstand empor, breitet seine Flügel aus nach Süden. Nein, der baut nicht in der Höhe sein Nest, das ist nämlich der Geier oder Adler. Genau, da steht Adler, aber es ist eigentlich Geier. Der Habicht baut sein Nest unten, aber er fliegt immer wieder hoch. Und jetzt frage ich dich, bist du Habicht oder bist du Geier? Ja, der Habicht, der schwingt sich empor. Der hat so, kennt ihr das auch, so geistliche Höhenflüge. Ja? Da geht man auf eine Konferenz nach Gevelsberg und dann hat man das Gefühl, man schwingt wieder hoch. Ja? So. Und dann kommt der Alltag und dann schwingt es wieder runter. Dann geht man wieder in sein Nest, ist man wieder zu Hause und dann schwingt man sich wieder hoch. Ja? Der Geier oder Adler ist ein bisschen weiter, der baut nämlich in der Höhe sein Nest. Und dann könnt ihr euch mal über einen Geier schlau machen. Die haben eine Sichtweite von 3 Kilometern. Also die sind da 3000 Meter hoch und gucken auf der Erde und können erkennen, wenn eine Maus sich bewegt. Ja? Unglaublich. Und jetzt ist der Aas. Dann stürzt ein Geier hinab. Und ruckzuck sind mehrere da. Wo kommen die her? Die fliegen im Netz. Immer 3 Kilometer Entfernung. Und wenn ein Geier unten was sieht, fliegt er runter. Und wenn ein Geier sieht, ein anderer Geier fliegt runter, fliegt er auch runter. Ist doch verrückt, oder? Wer hat sich das ausgedacht? Gott. Der hat sich das ausgedacht. Und geistlich lernen wir vielleicht daraus, dass wir auch auf geistlicher Höhe unser Nest bauen können. Ja, es muss kein Zwischendurchhöhenflug sein. Wir sollten uns das wünschen, dass wir alle Geier wären. Also die Tiere, nehmt sie euch vor, wirklich, es ist ein Gewinn. Ja? Das ist so schön, was Gott dazu schreibt. Also Gott zeigt seine Fürsorge für die Tiere. Wir haben das anhand der Löwen uns angeschaut. Er ist nicht nur allmächtig, er sorgt auch. In dem ersten Teil finden wir die Löwen und die Raben, nämlich gefährliche und unreine Tiere. Dann finden wir Steinbock und Wildesel, unbegreifliche. Ja, Steinbock ist kaum zu beobachten, weil diese Tiere sich auch zurückziehen. Da wird ja über die Gebärzeit gesprochen. Diese Tiere ziehen sich zurück, wenn sie gebären. Man kann sie eigentlich kaum finden. Und die Wildesel, wilde Tiere. Danach kommt der Wildochs und der Strauß, ungebändigte und unverständige Tiere. Dann kommt das Schlachtross. Ja, da denken wir natürlich an Paulus, der von einem Wildesel zu einem Schlachtross wurde. Ein furchtloses, starkes, aber gebändigtes Tier. Und dann Habicht und Geier, unerreichbar, aber verständige Tiere. Gott zeigt seine unglaubliche Kreativität. Ich habe versucht, jetzt aus meinem minimalen null Verständnis von Biologie, etwas dazu zu sagen und einfach mal darauf aufmerksam zu machen, Gott ist kreativ. Wir haben einen höchst kreativen Gott und wir sollten ihn dafür preisen, dass er so wunderbare Sachen schafft, die wir alle erst entdecken, wenn wir uns damit beschäftigen. Wir laufen durch die Gegend und nehmen das alles nicht wahr. Hiob, weißt du, was ich da gemacht habe? Weißt du, wie ich für die Tiere sorge? Kannst du das? Und Hiob muss immer nur sagen, ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht, ich verstehe das nicht, ich weiß das nicht. Hiob, du hast keine Antworten. Wer bist du? Und wer bin ich? Hiob, so bin ich. Wozu führt das? Es führt zu dem Ausspruch von Hiob, siehe, zu gering bin ich. Was soll ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Hiob erkennt, vor diesem gewaltigen Gott kann ich nur schweigen. Ob das schon wirklich Umkehr ist? Ich möchte diese Antwort nicht geben, weil ich es nicht beurteilen möchte. Es gibt einige Ausleger, die sagen, eigentlich klingt ihnen das mehr nach Schmollen. Aber ich denke doch, dass, also für mich spricht da doch eine Gotteserkenntnis draus, dass er weiß, wo sein Platz ist und wo Gottes Platz ist. Und dass er einfach mit dem Allmächtigen so nicht reden kann. Und wir denken, nun gut, Hiob hat's verstanden, oder? Jetzt könnte Hiob doch das Doppelte bekommen. Ne? Aber Gott ist noch nicht so weit. Gott offenbart sich noch weiter. Er stellt zwei kleine Tiere vor. Ich habe euch mal Bilder mitgebracht. Das sind natürlich jetzt nicht die realen Tiere, aber man kann das ein bisschen nachlesen. Es gibt ein sehr schönes Buch von Alexander vom Stein dazu. Kann ich nur empfehlen. Er ist ja nun Biologe und kann dazu wirklich was sagen. Wie diese Tiere wirklich heißen, oder ist auch egal. Aber es gab diese Tiere, ja. Und er beschreibt den Behemoth und den Leviathan. Und wir fragen uns, warum tut er das? Also Hiob scheint diese Tiere gekannt zu haben. Er konnte damit was anfangen. Und natürlich ist für uns das unglaublich gewinnbringend, gerade wenn wir uns mit Evolutionisten oder so unterhalten und denen mal erzählen, dass das in der Bibel alles schon geschrieben steht, was so lange ausgestorben ist. So verflochtene Sehnen und so. Also das Buch von Alex ist ja wirklich hilfreich. Das kann man schon sehr gut dann auch dafür verwenden. Aber was ist das Merkmal von dem Behemoth? Das ist dieser nette Kamerad hier. Also das ist ein Pflanzenfresser. Der wird einem Menschen, wenn man jetzt nicht gerade unter so einen Fuß gerät, nicht zwingend gefährlich. Ja, der frisst keine Menschen. Seine Merkmale sind Stärke, Unerschütterlichkeit und Größe. Er sagt, er ist der Erstling der Wege Gottes. Und damit ist wohl gemeint, dass er der Größte ist. Man spricht davon, dass dieses Tier 12 Meter hoch wird. Das scheint also so ein Babysaurier zu sein. Und selbst bei der Flut hätten diese Tiere halt tatsächlich überleben können, denn wir lernen ja, dass das Wasser wie viel Ellen über dem höchsten stand? Ich glaube, es sind 9 oder 7, irgendwie so. Also es war nicht so arg viel höher über dem Berg. Das heißt, wenn so ein Saurier auf der Berghöhe stand, müsste es ja funktioniert haben. Andererseits, also es wird total schön beschrieben. Er steht in dem Jordan, steht da der Fluss, und der Fluss kommt und im Prinzip jagt eher der Behemoth den Fluss als der Fluss den Behemoth. Ja. Der steht da einfach und das interessiert ihn gar nicht, ob da ein Jordan gegen sein Maul anströmt, steht da. Ne? Das interessiert ihn nicht. Der bleibt einfach da stehen. Den tangiert das nicht. Wovon spricht Gott mit diesem Tier? Was will Gott uns sagen? Er sagt, Hiob, da gibt es ein Tier, das du kennst, was unglaublich stark ist. Du würdest es nicht wagen, ihn zu bändigen. Du kannst es auch gar nicht. Du kannst den nicht fangen. Versuch's mal. Geht nicht. Und er sagt, aber Hiob, ich kann das. Und er spielt meines Erachtens hier auf den Satan selbst an. Und hier eher auf den Ursprung oder den Urheber der Sünde. Ja, der lässt sich durch nichts, durch uns nicht ausradieren. der lässt sich durch uns auch nicht bändigen. Hiob, versuch es gar nicht erst. Aber dann kam einer und der hat ihn besiegt. Aber das würde Hiob erst später erfahren und aus einer anderen Perspektive. Und dann haben wir diesen hier, das ist also ein Wassersaurier. Und der spricht, oder der ist aggressiv, man sieht das schon an dem Maul und so, ne? Und wenn Gott darüber spricht, über diesen Wassersaurier, dann sagt er, also jeder, der mal versucht hat, sich mit dem anzulegen, der macht das nie wieder, ja, wenn er es überlebt hat. Oh. Du kannst ihn nicht töten, die Harpunen dringen nicht ein, du kannst ihn nicht fangen, du kannst ihn nicht bändigen, du kannst nur die Füße in die Hand nehmen und weglaufen. Und das ist der Teufel, wenn wir daran denken, an die Sprache des Neuen Testaments, der umhergeht wie ein brüllender Löwe. Und wir merken, wir haben keine Macht gegen ihn. Als Menschen können wir uns dem Teufel nicht entgegenstellen. Der Teufel ist mächtiger als wir. Und er ist auch aggressiv und er tötet. Aber Gott sagt, ich kann das, Hiob. Lest dieses Kapitel oder ja, dieses Kapitel 40 und auch 41 mal in Ruhe durch. Überlegt, was Gott auch uns damit sagen will, denn man kann es auch auf das Fleisch und die sündige Natur anwenden. Und wir merken, dass wir dagegen nicht ankommen. Wir können zu Römer 7 Parallelen ziehen. Aber Gott sagt, ich kann das. Ich komme auch damit zurecht. Das ist kein Problem für mich. Und als er dem Starken durch den Tod die Todesmacht genommen hat, da hat er Jesus gezeigt, dass er genau das tut. Die Reaktion von Hiob auf diese Darstellung dieser beiden Dinosaurier, interessanterweise Dinosaurier, ne? Würden wir heute jemanden Dinosaurier vorstellen, damit er zu Gott kommt? Nein, aber vielleicht denken wir da auch manchmal noch etwas falsch. Ich weiß, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer ist es, der den Rat verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn beurteilt, was ich nicht verstand, Dinge zu wunderbar für mich, die ich nicht kannte. Höre doch und ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Wisst ihr, was wir hören, ist weiter weg, also kann auch nah sein, aber wir können deutlich weiter hören, als wir sehen. Aber wenn wir etwas sehen, dann haben wir Sichtkontakt, dann ist die Entfernung nicht so groß. Und genau das will Gott auch bei uns erreichen, ob wir nun durch Leid gehen oder nicht. Er will uns in seine Gegenwart bringen. Er will uns seine Größe zeigen. Er will uns seine Liebe zeigen. Und wir haben eine weit größere Offenbarung Gottes, als Hiob sie hatte. Denn wir haben unseren Herrn Jesus Christus, den wir am Kreuz sehen, in der offenbarten Liebe Gottes, wie wir sie größer nie sehen werden. Das Ende des Herrn mit Hiob haben wir in Jakobus ja gelesen. Das ist natürlich, der Herr hat das Ende herbeigeführt. Hiob unterwirft sich in dem, was er gerade gesagt hat, Gottes Thron. Jetzt werden Hiobs Freunde mit Gott und mit Hiob versöhnt. Interessant, was da passiert. Ein Beispiel für Versöhnung unter Brüdern. Gott sagt, ihr habt nicht, er spricht Eliphas an als Wortführer und sagt, du und deine beiden Freunde, ihr habt nicht geziemend von mir geredet wie mein Knecht Hiob. Und was soll dann passieren? Und nun nehmt euch 7 Stiere, Vers 8 im Kapitel 42, 7 Stiere und 7 Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und opfert ein Brandopfer für euch. Und Hiob, mein Knecht, möge für euch bitten, denn ihn will ich annehmen. Das ist doch interessant, oder? der immer noch leidende Hiob, es hat sich noch nichts geändert an seinem Leid, betet für seine Freunde. Und Gott nimmt ihn an. Jetzt wird Hiob plötzlich zu einem Mittler. Gott nimmt Hiob an. Und die drei, es zeigt doch, dass sie gottesfürchtige Leute waren. Ja. Sie sagen nicht, ja Moment, erstmal lass uns mal drüber reden, ob das wirklich so falsch war, was wir gesagt haben. So, überhaupt nicht. Ja. Sie tun das, was Gott sagt. Also ihre Gottesfurcht ist doch noch größer als ihre Selbstgerechtigkeit. Und dann steht da, und der Herr nahm Hiob an. Auch wieder interessant, ne? Wir hätten jetzt gesagt, der Herr nahm ihr Opfer an. Aber der Herr nahm Hiob an. Und der Herr wendete die Gefangenschaft Hiobs, als er für seine Freunde betete. Merkt ihr das? Ja, also mir war das nicht so klar vorher. Ich habe immer gedacht, nachdem Hiob sich jetzt gebeugt hat und das gesagt hat, danach wendet sich das Blatt. Nein, es wendet sich, als er für seine Freunde betet. Haben wir offene Dinge unter Brüdern, dann sollten wir sie klären.
Die Schwestern sind immer da einbezogen.
Ja, klar, Schwestern sind immer mit einbezogen. Ja, unbedingt. Aber Gott, wenn Gott so reagiert, ja, auf die Bitte Hiobs, der für seine Freunde, wir haben einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie unerträglich das für Hiob war, diese ganzen Anschuldigungen zu hören. Und Hiob bittet hier für sie. Warum? Weil er Gott kennengelernt hat. Wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, werden diese Dinge, die uns so sehr Mühe gemacht haben, einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Lass uns deswegen immer in die Gegenwart Gottes gehen. Die Angehörigen kehren zurück. Sein Besitz wird ihm wiedergegeben. Er bekommt weitere 10 Kinder. Wir haben schon kurz daran gedacht, die anderen 10 sind ja nicht weg. Sie sind im Himmel. Und Gott gibt ihm noch weitere 10 dazu. Die 3 Töchter sind ja auch noch die schönsten des Landes oder so. Irgendwas steht da, ne? Und so schöne Frauen wie die Töchter Hiobs wurden im ganzen Land nicht gefunden. Na, das ist doch mal was. Zu Beginn wusste Hiob, was er vor anderen darstellt. Er wusste um seine eigene Gerechtigkeit, das war ihm schon klar. Durch das Reden Elihus und das Reden Gottes erkennt Hiob, wer Gott ist und wer er selbst vor Gott ist. Deswegen muss er in die Gegenwart Gottes kommen. Und in der Gegenwart Gottes erkennt Hiob, wer und was Gott für ihn ist. Wenn wir wegkommen, auf uns zu schauen, und auf ihn schauen, was er für uns sein möchte. Ich muss das jetzt nicht vorwegnehmen. Dann will auch Gott uns in einen weiten Raum führen. Er will uns seine Herrlichkeit zeigen. Er will unseren Blick weiten für seine Größe, seine Herrlichkeit. Es wird unser Verhältnis zu unseren Mitgeschwistern verändern. Und es wird vor allem unsere Anbetung für unseren großen Gott mehren. Ich komme zurück zum Anfangsvers. Wer weiß ihn noch? Du willst nachgucken. Das ist, wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was tut dann der Gerechte? Und die Antwort ist, der Herr ist in seinem heiligen Palast. Spannend, oder? Eine Antwort, die auf die Frage nicht eingeht. Aber das ist Gottes Art. Er stellt uns einfach seine Herrlichkeit vor.
Ja, vielen Dank, Matthias. Habt ihr noch Fragen, die euch auf der Seele brennen? Dann könnten wir die vielleicht auch noch ein, zwei Stück beantworten.
Zu Hause. Also ich kann gerne das rumschicken auf die Einteilung.
Ja.
Und Dann ist da auch meine E-Mail-Adresse dabei.
Dann kann man auch mal Fragen stellen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir an der Stelle Schluss. Dann bete ich noch und dann sage ich noch ein paar Abschiedsworte. Jesus, wir möchten dir jetzt am Ende dieses Tages danken, dass du einen Tag schenkst, wo wir einfach auch ganz in ruhiger und in der Stille doch über dein Wort, über dich nachdenken konnten. Und wir danken dir auch, dass du heute Abend mit dem Buch Hiob beschäftigt hast und dass wir letztendlich doch sehen, deine Herrlichkeit und deine Größe, deine Majestät, wie du alles geschaffen hast, wie du alles dir herrlich ausgedacht hast. Aber Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass wir dich nicht nur in der Schöpfung bewundern können, wie du alles geschaffen hast, sondern dass wir dich bewundern können, dass du der Schöpfer bist, der sich geoffenbart hat, der sich gezeigt hat, durch den Gott gesprochen hat. Und wir beten dafür, dass wir doch auch in unserem Leben mit dir doch in der Gotteserkenntnis zunehmen, so wie der Hiob zugenommen hat an der Erkenntnis Gottes. Und in dem Maße, wie er sich selber ja, niedriger sah, sah er dich größer oder Gott größer. Und wir möchten wirklich da auch in unserem Leben bitten, dass wir immer mehr dich, Herr Jesus, erkennen, dass wir mehr und mehr abnehmen, dass du letztendlich gesehen wirst, auch an unserem Leben. Gib, dass das nicht nur irgendwie unser Wunsch am Sonntag ist, sondern auch Wirklichkeit wird in der Woche, da wo du uns hingestellt hast. Bitte segne uns, wenn wir auseinandergehen. Bewahre uns auch auf der Heimfahrt. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob Matthias noch nach Hause fährt, dann segne ihn, bewahre ihn, dass er auch wieder gut nach Hause kommt. Amen.
Amen.
Fährst du noch nach Hause?
Nein.